Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir hören das Wort Gottes aus 1. Könige Kapitel 2. 1. Könige Kapitel 2. Wir lesen die Verse 1 bis 6 und dann die Verse 28 bis 34. Davids letzte Anweisungen und sein Tod steht darüber geschrieben. Und wir hören das Wort Gottes. 1. Könige 2, Vers 1. Als nun die Zeit kam, dass David sterben sollte, gebot er seinem Sohn Salomo und sprach: Ich gehe hin den Weg aller Welt, so sei nun stark und sei ein Mann und befolge die Anordnungen des Herrn deines Gottes, dass du in seinen Wegen wandelst, seine Satzungen, seine Gebote, seine Rechte und seine Zeugnisse hältst, wie es im Gesetz Moses geschrieben steht, damit du gelingen hast in allem, was du tust und wohin du dich wendest, damit der Herr sein Wort bestätigt, das er über mich geredet hat, indem er sagte: Wenn deine Söhne auf ihre Wege achten, dass sie in Wahrheit vor mir wandeln, mit ihrem ganzen Herzen und mit ihrer ganzen Seele, so soll es dir niemals, sprach er, an einem Mann fehlen auf dem Thron Israels. Du weißt aber auch, was mir Joab, der Sohn der Zeruja, getan hat, wie er an den beiden Heerführern Israels, an Abner, dem Sohn Ners, und an Amasa, dem Sohn Jethers, gehandelt hat, wie er sie umgebracht und so Kriegsblut mitten im Frieden vergossen und Kriegsblut an seinen Gürtel gebracht hat, der um seine Lenden war, und an seine Schuhe, die an seinen Füßen waren. So handle nun nach deiner Weisheit und lass seine grauen Haare nicht in Frieden ins Totenreich fahren. Und dann ab Vers 28. Salomo ist eingesetzt worden als König, und wir lesen dann aus dem Wort Gottes: Und das Gerücht davon kam vor Joab, denn Joab hatte zu Adonia gehalten, während er nicht zu Absalom gehalten hatte. Da floh Joab in das Zelt des Herrn und ergriff die Hörner des Altars. Und es wurde dem König Salomo berichtet: Joab ist zum Zelt des Herrn geflohen, und siehe, er steht am Altar. Da sandte Salomo Benaja, den Sohn Jojadas, und sprach: Geh, erschlage ihn. Als nun Benaja zum Zelt des Herrn kam, sprach er zu ihm: So spricht der König, geh hinaus. Er sprach: Nein, sondern hier will ich sterben. Und Benaja brachte dem König Bescheid und sprach: So hat Joab gesprochen und so hat er mir geantwortet. Der König sprach zu ihm: Mache es so, wie er gesagt hat, erschlage ihn und begrabe ihn, damit du das Blut, das Joab ohne Grund vergossen hat, von mir und dem Haus meines Vaters hinwegnimmst. Und der Herr lasse sein Blut auf seinen Kopf zurückkommen, weil er zwei Männer erschlagen hat, die gerechter und besser waren als er, und sie mit dem Schwert umgebracht hat, ohne dass mein Vater David etwas davon wusste. Nämlich Abner, den Sohn Ners, den Heerführer Israels, und Amasa, den Sohn Jethers, den Heerführer Judas. Ihr Blut komme auf Joabs Kopf und auf den Kopf seines Samens ewiglich. David aber und sein Same, sein Haus und sein Thron sollen ewiglich Frieden von dem Herrn haben. Da ging Benaja, der Sohn Jojadas, hinauf und stieß ihn nieder und tötete ihn. Und er wurde in seinem Haus begraben in der Wüste. Bis hierhin Gottes Wort. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, ich habe diese Predigt überschrieben mit Joab, ein Leben aus der eigenen Kontrolle. Ich war vor einigen Wochen in einem Seminar, einem sogenannten Pensionierungsseminar. Bei euch sagt man, man geht in Rente, bei uns sagt man, man geht in Pension. Das sind so die kleinen, feinen Unterschiede sprachlich zwischen Deutschen und Schweizern. Das waren alles Leute, die in 1, 2 oder 3 Jahre in Renten gehen würden. Und die Referentin, ich habe das Seminar eröffnet, und die Referentin hat zu Anfang ein Bild gezeigt von verschiedenen Puzzleteilen. Und in der Mitte war ein Puzzleteil, da stand drauf, mein Beruf. Und rundherum ganz viele andere Puzzlesteine, die alle damit zusammenhingen, meine Gesundheit, meine Partnerschaft und so weiter. Und dann hat sie ein zweites Bild gezeigt, und zwar ist dann das Mittelteil, der Beruf, weggenommen worden, das Puzzleteil, und dann fragte sie die Teilnehmer, was denken Sie, was kommt jetzt in die Mitte? Welches Puzzleteil wird jetzt alle anderen Puzzleteile zusammenhalten? Und die Leute haben sich dann überlegt und eindeutig die Antwort gegeben, jetzt kommt in die Mitte ich. Das Ich kommt in die Mitte. Richtig gesagt, zweites Bild, das Puzzleteil, das alle anderen zusammenhielt, da war das Ich. Und ich habe dann zu Hause, als ich meiner Familie davon erzählt habe, ist mir so bewusst geworden, was für ein Unterschied wäre es, wenn sowohl während dem Berufsleben, wie auch während der letzten Lebensphase, das mittlere Puzzleteil, das alle anderen zusammenhält, nicht dass der Beruf oder das Ich sein würde, sondern Gott. Dann würde das auch nicht ändern, wenn man in Rente gehen müsste. Ja, die Bibel zeichnet von Joab ein Bild als von einer Person, von dem das Beruf, dem der Beruf und das Ich das ganze Leben zusammenhielt. Und als beides weg war, auch alles auseinanderbrach. Wir betrachten sein Leben anhand von 3 Teilen. Ich habe sogar 3 Schlagworte gefunden. Das ist nicht immer, dass ich das suche danach, aber es ist immer eingefallen, weil man sich dann das besser merken kann. Joab als Terminator, als Dominator und als Manipulator. Terminator, Dominator und Manipulator. Keine angenehmen Worte. Wir werden gleich sehen, warum ich auf diese 3 Bezeichnungen komme. Lass mich noch etwas Kurzes sagen. Welcher Rahmen leitet mich beim Betrachten von alttestamentlichen Lebensbildern an? Es besteht die Gefahr, dass wir heute uns hinsetzen und einen Joab betrachten und sagen, ja, das war eben ein Loser, ein Verlierer. Ich glaube, das ist nicht die Weise, wie wir auch ein solches Lebensbild betrachten möchten. Ich bemühe mich, ich bin auf dem Weg dazu, ich suche auch immer wieder danach, auch eine heilsgeschichtliche Sichtweise zu zeichnen von einem solchen Lebensbild. Ich lese das Alte Testament im Hinblick auf das Zentrum, auf Christus, so wie er selbst gesagt hat, als er die Jünger in Emmaus lehrte, dass er das lehrte, was ihn betraf. Und so wollen wir auch heute nach dem suchen. Die Bibel ist auch kein Charakterverbesserungsratgeber. Das ist sie auch nicht in erster Linie, sondern wie Jesus zu Nikodemus sagt, wer nicht von Neuem geboren wird, der kann das Reich Gottes nicht sehen. Und auch in Römer 8 sagt Paulus, die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass ein solches Lebensbild wie das von Joab dem erneuerten Menschen doch zum Ansporn und zur Warnung dienen kann. Aber das andere kommt zuerst. Dies ist die wichtigste Frage, nämlich von Neuem geboren zu werden. Sonst sind alle die Aufforderungen Appelle an die Moral, aber sie ändern nicht unser Herz. Nun zu Joab. Joab ist bekannt als Heerführer Israels. Was von ihm weniger bekannt war oder bekannt ist, ist, dass er verwandt war mit König David. Das steht im Geschlechtsregister, in 1. Chronik 2 steht, dass David noch eine Schwester hatte. Sie waren ja 7 Söhne, meistens spricht man von den 7 Söhnen, aber David hatte noch 2 Schwestern und eine davon hieß Zeruiah. Und diese Zeruiah hatte 3 Söhne, Abisai, Asahel und Joab. Abisai und Asahel erscheinen, wenn man das sieht, am Schluss des Lebens von David unter den Helden Davids. Und oftmals wird dieses Dreierpaket, diese 3 Söhne, werden oft als die Söhne der Zeruiah bezeichnet. Und ich glaube, da steckt auch was dahinter, wir werden es gleich sehen. Wichtig ist noch ein zweites, dass Joabs Porträt, wie es in der Bibel gezeichnet wird, nicht die Hauptmelodie war. Die Hauptmelodie dieser Kapitel sind nämlich das Leben Davids zu zeichnen. Und Joab spielt eine wichtige, aber eben nicht die Hauptmelodie, sondern eine Nebenmelodie im Leben Davids. Er tritt während den ganzen 4 Jahrzehnten der Herrschaft Davids prominent in Erscheinung. Und wir wollen jetzt dem nachgehen und einige Stellen nachlesen zum Leben Joabs und dann auf die Textlesung zurückkommen. Zum Ersten, Joab als Terminator, ich habe es für mich überschrieben, Durchsetzungsstärke ohne Gottes Kraft. Schlagen wir auf 1. Chronik 11, 3 Verse möchte ich euch lesen oder uns lesen. Und zwar kann ich nicht alle Stellen zu Joab nachschlagen, das ist auch nicht der Sinn heute Morgen, sondern Ihnen ein Bild zeichnen von seiner Person. 1. Chronik 11, Vers 4 bis 6, das ist eine sehr aufschlussreiche Stelle. David ist zur Herrschaft gelangt und David ist im Stammesgebiet von Benjamin, das von Juda, Stammesgebiet Judas umschlossen war, und David zieht nach Jerusalem. Das lesen wir in Vers 4, das ist Jebus, denn die Jebusiter wohnten dort im Land. Und die Bürger von Jebus sprachen zu David, du wirst hier nicht hereinkommen. David aber eroberte die Burg Zion, das ist die Stadt Davids. Denn David sprach, wer die Jebusiter zuerst schlägt, der soll Haupt und Oberster sein. Da stieg Joab, der Sohn der Zeruja, zuerst hinauf und wurde Hauptmann. Jerusalem war eine Stadt, die zur Zeit der Richter, man kann das nachlesen in Richter 1, von den Benjaminitern nicht erobert wurde. Sie ließen die Feinde des Volkes Gottes darin leben. Und David zieht nun hinauf, um diese Stadt einzunehmen. Und da sehen wir plötzlich, wie Joab auftaucht und sich als Mann der Tat beweist. Ich denke, jeder, der Menschen führt, sei es im Unternehmen oder auch sonst in der Familie, der weiß, wie froh man sein kann, wenn man eine zweite Person neben sich hat, die ebenfalls führungsstark ist und in solchen kritischen Situationen, wie wenn es um die Eroberung einer Stadt geht, die extrem schwierig war, wenn ein solcher Mann das bewerkstelligen kann. Joab zeigte hier seine Durchsetzungsstärke, gerade in solch brenzligen, in solch kritischen Situationen. Er nahm die befestigte Stadt Jerusalem ein. Es steht so bezeichnend, dass er zuerst hinaufstieg und sozusagen den von David ausgeschriebenen Wettbewerb gewinnt. Und er wird General, er wird Hauptmann, er wird Oberbefehlshaber über Davids Heer. Nun könnten wir sagen, diese kurze Szene gut gemacht, technisch, kämpferisch, einwandfrei. Good job. You did a good job, Joab. Ich möchte jetzt Joab kurz seinem Herrn David gegenüberstellen. Es fehlte nämlich etwas Bezeichnendes in dieser Situation wie auch in vielen anderen. Schlagen wir mal auf Psalm 18. Psalm 18 ist ein Lied von David, wo er im Rückblick auf sein bewegtes Leben zurücksieht und Gott preist für die Rettung, die er ihm geschaffen hat. Und wir lesen nicht viel, wir lesen nur den Vers 40. Psalm 18, Vers 40. Da singt David im Rückblick auf sein bewegtes und kampfreiches Leben, du hast mich gegürtet mit Kraft zum Kampf. Du hast unter mich gebeugt, die gegen mich aufstanden. Davids Siegeslied am Ende seines Lebens war auf den Gott, der ihm zum Sieg verholfen hat. Nicht das Ich steht im Zentrum, sondern der Gott, der ihm immer wieder Rettung geschaffen hat. Und wenn Sie noch den Vers 3 dazu nehmen in Psalm 18, da sehen wir, wie David beginnt, wunderbar, der Herr ist mein Fels, meine Burg, mein Retter, mein Gott ist mein Fels, in dem ich mich berge, mein Schild und das Horn meines Heils, meine sichere Festung. 7 wunderbare Bilder. Und ich stellte mir dann mal so vor, wenn man Joab jetzt diesem Bild von David gegenüberstellt, der sich bewusst war, wer ihn den Sieg schaffte, wer in ihm die Kraft war für seine Siege. Bei Joab hätte das wahrscheinlich eher so geklungen, ich stelle mich auf meine eigene Position, in der ich auf andere herunterblicken kann. Ich verstärke meine eigene Burg, wann ich nur kann, und ich rette mich selbst. Was bei Joab fehlte, und wir werden das nachher noch in den weiteren Szenen sehen, war diese Beziehung zu Gott. Er schaffte diese Stärke, diese Durchsetzungskraft eben aus den eigenen Reserven, aus den eigenen Ressourcen. Und die Frage ist erstens an mich und an dich, an uns, sind wir uns jetzt gewöhnt, im Joab-Modus, ich bezeichne das mal so, zu laufen und die Dinge zu erledigen, die es zu erledigen gilt und die gut machen, aber ein Punkt fehlt, ohne Gott mit einzubeziehen. Ich stelle nochmals die Frage, laufen wir, laufe ich, laufst du im Joab-Modus und erledigst die Dinge gut, die es zu erledigen gilt, aber ohne Gott mit einzubeziehen. Joab war ein Terminator, er setzte sich durch, er erledigte die Dinge, leider, so wie ich es sehe, ohne Gottes Kraft. Das ist der erste Punkt. Joab war auch ein Dominator, das ist dann der zweite Punkt. Er übte eine starke Kontrolle über sein Umfeld auf, ohne sich selbst Gott unterzuordnen. Wir haben zu Beginn vom Ende Joabs gelesen. Wenn es Ihnen geht wie mir, dann ist das nicht so ein angenehmes Ende, was wir gelesen haben als Textlesung. David erinnerte sich vor seinem Tod und erinnerte seinen Sohn daran, an die zwei Morde, die Joab begangen hatte, an zwei Heerführern, nämlich an Abner und an Amasa. Und wir wollen kurz diese zwei Stellen nachschlagen, weil ich denke, sie geben uns Aufschluss über einen weiteren Wesenszug von Joab, der uns auch als Mahnung dienen kann. Wir schlagen auf 2. Samuel 3. Die Situation ist in 2. Samuel 3 die folgende. Es geht darum, dass David zuerst 7 Jahre über 2 Stämme herrschte und jetzt daran war, die Herrschaft über die restlichen 10 Stämme zu bekommen und dass Abner, der mit Saul der Heerführer war, der war so die Schlüsselfigur im Kampf um die 10 Stämme oder im Ringen darum, dass David das ganze Reich zugesprochen wurde. Abner kam zu David und wollte sich ihm unterstellen und Joab war zu dieser Zeit nicht da und kommt jetzt zurück und erfährt, was das Abner mit seinem Herrn David unterredet hatte. Das war eine ganz kritische Situation für Joab, nämlich sein Posten stand auf dem Spiel. Und noch was anderes, Sie werden es gleich sehen. Wir lesen Kapitel 2. Samuel 3, Vers 22. Und siehe, die Knechte Davids und Joab kamen von einem Streifzug und brachten große Beute mit sich. Abner, der war schon nicht mehr bei David in Hebron, sondern er hatte ihn entlassen aus dem Gespräch, sodass er in Frieden weggezogen war. Als nun Joab mit dem ganzen Heer kam, teilte man Joab mit: Abner, der Sohn Neas, ist zum König gekommen und er hat ihn entlassen, sodass er in Frieden fortgegangen ist. Achten Sie jetzt, was Joab tut. Er geht nicht zu Gott und ringt mit ihm, sondern er geht direkt zu seinem Herrn, zum König hinein und sprach: Was hast du getan? Siehe, Abner ist zu dir gekommen. Warum hast du ihn ziehen lassen, dass er gehen kann, wohin er will? Du kennst doch Abner, den Sohn Neas. Der ist gekommen, um dich zu überlisten und deinen Ausgang und deinen Eingang zu erkennen und alles zu erkunden, was du tust. Und das tönt ziemlich schlüssig. Der gegnerische General ist gekommen, um das Territorium seines Gegners auszukundschaften. Nun, was tut Joab nachher? Als Joab von David hinausging, sandte er Abner Boten nach und sie holten ihn vom Brunnen Sira zurück. Aber, ganz wichtige Bemerkung, David wusste nichts davon. Als nun Abner wieder nach Hebron kam, führte ihn Joab beiseite ins Tor, um in der Stille mit ihm zu reden. Und dort stach er ihn in den Bauch, dass er starb, und jetzt kommt ein wichtiger Zusatz, wegen des Blutes seines Bruders Asahel. Abner hatte nämlich seinen Bruder Asahel nach Warnung getötet, das kann man vorher nachlesen, im Kapitel vorher. Als David es danach erfuhr, sprach er: Ich und mein Königreich sind ewiglich unschuldig vor dem Herrn an dem Blut Abners des Sohnes Neas. Es falle aber auf den Kopf Joabs und auf das ganze Haus seines Vaters zurück. Und es soll im Haus Joabs nie an einem fehlen, der einen Ausfluss oder Aussatz hat, der zur Spindel greifen muss, der durch Schwert fällt oder der an Brotmangel leidet. Und dann steht noch der Kommentar: So brachten Joab und sein Bruder Abisai, da wären sie da, die beiden Söhne Zeruias, die übrig geblieben sind, Abner um, weil er ihren Bruder Asahel im Kampf in Gibeon getötet hatte. Ich kann ja nicht die ganzen Zusammenhänge darstellen. Ich glaube, wichtig im Hinblick auf Joab ist dieser Punkt, dass er Rache nahm, selbst Rache nahm für den Tod seines Bruders, das steht deutlich. Und das Zweite, dass er das ohne Absprache weder mit Gott noch seinem Herrn tat, sondern dass er hinter dem Rücken seines Herrn alles geregelt hat. Ich glaube, dass eine solche Kontrolle über sein Umfeld ausüben wollte. Ich glaube, Joab wäre nicht auf den Gedanken gekommen, zuerst Gott zu fragen oder zu seinem Herrn zu gehen. Im Gegenteil, er weist ihn ja zurecht und geht und regelt die Sache selbst. Und in Vers 39, lesen wir noch den Vers 39, sagt David dann: Ich aber bin heute schwach, obwohl ich zum König gesalbt bin. Er war an einer ganz kritischen Stelle auch, wo es darum ging, ob die restlichen 10 Stämme auch zu ihm halten würden. Obwohl ich zum König gesalbt bin und diese Männer, die Söhne der Zeruja, sind mir zu hart. Der Herr vergelte dem, der Böses tut, entsprechend seiner Bosheit. Es geht heute nicht um David, sondern es geht um Joab. Joab hat wohl um diese Schwäche in gewissen Situationen von David gewusst. David hatte verschiedene Schwächen. Zum Beispiel hat er seine Söhne nicht zurechtgewiesen. Er hat auch in entscheidenden Führungsfragen versagt. Er hätte da wirklich Verantwortung übernehmen müssen, aber lässt den Joab gewähren. Und Joab, jetzt geht es mehr um Joab, der nahm einen breiten Raum ein, handelte aus eigener Überlegung und beseitigte den Gegner. Eigentlich war es ja nicht nur die Rache für seinen verstorbenen Bruder, sondern es war auch ein potenzieller Anwärter für das Amt des Heerführers. Das müssen wir schon richtig verstehen. Das heißt, die Karriere Joabs, die stand da auf dem Spiel. Schauen wir uns noch die zweite Situation an in 2. Samuel 20. Ganz ähnlich läuft das ab. Wieder eine heikle Situation. David ist geschwächt und sein Sohn Absalom wollte ihn vom Thron vertreiben. Viele Jahre später. Und dann geht es darum, dass David wieder die Herrschaft zurückbekommt, nachdem Absalom gestorben ist. Und da geht es darum, dass er einen neuen General eingesetzt hat, nämlich Amasa, oder hat ihm zumindest die Verantwortung gegeben für diese Heerführung. Und das war natürlich wieder eine ganz große Bedrohung für den Machtmenschen Joab. Und wir sehen dann in Kapitel 20, 2. Samuel 20, Vers 8, als sie aber bei dem großen Stein bei Gibeon waren, kam ihnen Amasa, der neue Heerführer, entgegen. Joab war aber mit seinem Waffenrock bekleidet und darüber war der Gurt für das Schwert, das an seiner Hüfte in seiner Scheide befestigt war. Ganz ähnliche Situation, er nimmt ihn auf die Seite, tut so als ob, freundlich, und das Schwert fiel heraus und Joab sprach zu Amasa: Geht es dir gut, mein Bruder? Und Joab fasste mit seiner rechten Hand Amasa beim Bart, um ihn zu küssen und zu begrüßen. Und Amasa achtete nicht auf das Schwert und der stach ihn damit in den Bauch, dass sich seine Eingeweide auf die Erde ergossen. Und er starb, ohne dass jener ihm noch einen Stich gab. Joab aber und sein Bruder Abisai jagten Sheba dem anderen nach. Es war eine ganz verrückte Situation und wir sehen bei beiden Mal, dass Joab die Sache in die eigenen Hände nimmt und dass Joab schnell und durchsetzungsstark und kontrolliert handelt und die Gegner eigentlich seines Herrn Davids einerseits schon vom Leibe hielt, aber sich selber eigentlich auch seinen Platz, seine Position erhalten hat in dieser Situation. Zwei Männer haben ihm seine Position während seines Lebens streitig gemacht. Und jedes Mal hat Joab dafür gesorgt, dass er seine Macht behielt. Und um jeden Preis, und er wollte auch keine Position der Schwäche zulassen, so wie es scheint. Ja, wir haben vorhin beim ersten Punkt, dass Joab als Terminator, hier sehen wir Joab als Dominator, wir haben festgestellt, dass David das ganz anders gemacht hat. Und wir wollen jetzt wiederum David gegenüberstellen. Joab, schlagen Sie noch auf 2. Samuel 16. Da war David auch in einer Situation mit dem Rücken zur Wand. Es ging auch darum, dass seine eigene Position auf dem Spiel stand. Und schauen Sie mal, wie David reagiert hat. David war auf der Flucht vor seinem eigenen Sohn, der ihn liquidieren wollte und selber den Thron beanspruchte. David war auf der Flucht nach Bahurim und da trat von dort ein Mann von dem Geschlecht des Hauses Sauls heraus, der hieß Simei, ein Sohn Geras. Der kam heraus und fluchte und warf mit Steinen nach David und allen Knechten des Königs David. denn das ganze Volk und alle Helden waren zu seiner Rechten und zu seiner Linken. Da aber sprach Simei, indem er fluchte, »Geh, geh, du Mann der Blutschuld, du Belials Mensch«, das schreit er zu David, »der Herr hat alles Blut des Hauses Sauls, an dessen Stelle du König geworden bist, auf dich zurückgebracht, und der Herr hat das Reich in die Hand deines Sohnes Absaloms gegeben. Und siehe, nun steckst du in deinem Unglück, denn du bist ein Mann der Blutschuld.« Da kriegt er noch richtig aufs Dach, so sagt man bei uns in der Schweiz, als er schon in der Schwächeposition war, David. Und wie handelt er jetzt? Spannend ist, dass da wieder Abisai, der Bruder von Joab, ins Spiel kommt. Abisai, der Sohn der Zeruja, sprach zum König, »Warum soll dieser tote Hund meinem Herrn, dem König, fluchen? Lass mich doch hinübergehen und ihm den Kopf abhauen. Doch einfach, keine Sache, geh mich schnell rüber, das erledige ich schon.« Wieder ein Sohn der Zeruja. Und dann sagt David, »Ihr Söhne der Zeruja, was habe ich mit euch zu tun? Lasst ihn doch fluchen. Wenn der Herr zu ihm gesagt hat, fluche dem David, wer will dann sagen, warum tust du dies?« Und er sagt nachher noch in Vers 12, »Vielleicht wird der Herr mein Elend ansehen und der Herr wird sein heutiges Fluchen mit Gutem vergelten.« David nimmt die Sache nicht in die eigene Hand. Hier sehen wir, nicht immer ist es so gewesen, aber hier ist es so gewesen. In der Schwächeposition, als jemand seine eigene Position im Streitig machen, reagiert er ganz anders als Joab. Er nimmt die Dinge nicht in seine eigene Hand, sondern er übergibt sie und überlässt sie dem Herrn. Ja, Joab als Dominator, er kontrollierte sein Umfeld erfolgreich, aber ich glaube, es fehlt ihm ein wichtiger Punkt, nämlich sich Gott unterzuordnen. Und die zweite Frage ist an uns, an mich, an dich, bist du dir es auch gewohnt, bin ich es mir auch gewohnt, im Joab-Modus mindestens zeitweise zu laufen und Kontrolle um jeden Preis zu haben? Der zweite Punkt, Joab als Terminator, eine Durchsetzungsstärke ohne Gottes Kraft. Zweiter Punkt, Joab als Dominator, eine Kontrolle über das Umfeld, ohne sich Gott unterzuordnen. Und das dritte, Joab als Manipulator, er setzte andere für die eigenen Zwecke ein. Ich möchte hier noch sagen, nicht alles, was Joab tat und was Joab geraten hat, war einfach falsch für die ganze Situation. Nein, im Gegenteil. Ich glaube, der entscheidende Punkt bei Joab war es, dass er seine Überlegungen und seine Taten nicht, wie das irgendwo im Neuen Testament steht, mit dem Glauben verbunden hat. Schauen wir uns noch ein, zwei Stellen an, nämlich dort, wo es darum geht, wie der Sohn Absalom David verfolgt und jetzt selber in Bedrängnis kommt. Wir schlagen noch 2. Samuel 18 auf. 2. Samuel 18, und wir lesen nur den Vers 14. Absalom, der Thronräuber, ist da in Bedrängnis. Er hängt an den Haaren an einer Terebinte, ich sehe das noch vor mir, so die Bilder aus der Kinderbibel. Der Schönling und der Thronfolger sozusagen hängt an der Terebinte wehrlos. Und dann sehen wir wieder Joab in Aktion. Joab sagt in Vers 14, kommt dazu, und sie wagen ihn nicht umzubringen, weil David gesagt hatte, schont meinen Sohn. Und Joab geht hin und sagt, ich kann nicht so lange bei dir warten. Er nahm 3 Spieße in seine Hand und stieß sie Absalom ins Herz, als er noch lebend in der Terebinte hing. Wieder, wir sehen da, Joab fackelt nicht lange und bringt den Thronräuber um. Ja, und hat seinen Herrn David damit auch das Leben, oder quasi das, eine wichtige Tat vollbracht. David selbst war sehr ambivalent gegenüber seinem Sohn Absalom und hat gesagt, schont ihn! Joab bringt ihn einfach ohne lang zu fackeln um und sagt, will nicht lange studieren, da ist klar, was zu tun ist. Kommt zurück zu David und sagt, wir haben siegreich deine Sache geführt. Und was macht David? Er beginnt zu weinen um seinen Sohn Absalom, verkriecht sich. Und lesen Sie mal noch, was in 2. Samuel 19, Vers 6 und 7 steht. Da kam Joab zum König ins Haus und weist ihn zurecht, seinen Vorgesetzten, hat gesagt, du hast heute das Angesicht aller deiner Knechte beschämt, die heute dir und deinen Söhnen, deinen Töchtern, deinen Frauen und deinen Nebenfrauen das Leben gerettet haben, weil du die liebst, die dich hassen und hast, die dich lieben. Nämlich eben um seinen Sohn trauert. Denn du lässt heute merken, dass dir nichts gelegen ist an den obersten und Knechten. Denn ich erkenne heute wohl, wenn nur Absalom lebt und wir alle heute tot wären, das wäre ganz recht in deinen Augen. Joab hatte wohl auch ein Stück weit recht hier. Er hat die Situation richtig erkannt, sagt David, das ist kritisch. Wenn du jetzt nach dem Sieg, wo wir wirklich unser Leben für dich riskiert haben, jetzt einfach sagst, oh mein Sohn Absalom, dann riskierst du damit nicht nur deine Position, du machst uns in dem Sinn lächerlich oder du respektierst uns gar nicht oder du zeigst, dass wir dir alle weniger wichtig sind als dein eigener Sohn. Hat ihn da stark zurechtgewiesen. Hier könnten wir sagen, ja, Joab hatte auch mal recht zwischendurch, klar. Ich glaube sogar politisch war er ganz geschickt und sehr kaltblütig und sehr willensstark und forsch. Genau das, was seinem Vorgesetzten David manchmal fehlte. Aber sehen Sie noch an, wie sich die Geschichte entwickelt hatte. Es geht eben bei Joab noch weiter. Lesen wir noch 2. Samuel 14, nochmals einige Verse. Es geht ja darum, das Lebensbild von Joab zu zeichnen. Ich zeige Ihnen jetzt einige Stellen, die viel auch, ich glaube, viel aussagen über sein Leben. 2. Samuel 14, Vers 1 geht es darum, dass Absalom wieder zu David zurückkommen sollte. Und Joab spielte wiederum eine taktische Rolle, um da den Thronfolger wieder zu positionieren. Es steht in 2. Samuel 14, Vers 1, als aber Joab, der Sohn der Zeruja, merkte, dass das Herz des Königs sich zu Absalom neigte, da sandte er hin nach Tekoa und ließ eine kluge Frau von dort holen und sprach zu ihr, stelle dich doch trauernd und ziehe Trauerkleider an und salbe dich nicht mit Öl, sondern stelle dich wie eine Frau, die lange Zeit um einen toten Leib getragen hat. Dann sollst du zum König hineingehen und so mit ihm reden. Und dann der wichtige Satz, Joab legte ihr die Worte in den Mund. Wir sehen Joab die ganze Zeit immer wieder selber an den Schalthebeln. Er war immer wieder an den wichtigen Punkten, die merkte er und spürte er sehr wohl. Er nützte die Situation, um nach seinem Gutdünken auch die Dinge zu regeln, aber mit den eigenen Zügeln. Er engagierte hier eine Frau, die erfolgreich dann die Sache aufbrachte und Joab erreichte ja sein Ziel ja auch und immer wieder erreichte es, eigentlich erfolgreich. Aber er brauchte andere um zu seinen Zwecken. Er manipulierte andere. Das sehen wir besonders in dieser Stelle im 2. Samuel 14, Vers 1 bis 3. Ja, die Frage ist an uns, an mich, auch an dich. Läufst du zuweilen im Joab-Modus, indem du andere Menschen steuerst, um die eigenen Ziele zu erreichen? Und ich glaube, es würde nicht genügen, hier dem Joab den David gegenüberzustellen. Wir haben zweimal gesehen, David verhielt sich anders. Er wusste, wer ihm die Rettung schuf, das war sein Gott. Er wusste auch in entsprechenden Momenten, dass er die Sache nicht selber in die Hand nehmen sollte. Aber stellen wir doch noch Joab dem wahren David gegenüber und schlagen dazu 1. Petrus 2 auf. Hier geht es um ein Kontrastbild. Also es geht nicht darum, dass es hier einen direkten Bezug gibt zu Joab, sondern aus der Sicht des Neuen Testaments ein Kontrastbild zu dem, was wir eben bei Joab gesehen haben. Wir sehen, dass Petrus sagt, dass sie, wenn das Volk Gottes leiden würde, ich sage mal etwas zugespitzt, die Kontrolle verlieren würde und auch zu Unrecht leiden würde, was sagt dann Petrus? Sollen wir wie ein Joab die Dinge selber in die Hand nehmen und einfach loslaufen? Er sagt was anderes. Er sagt hier, ihr seid dazu berufen, weil auch Christus für uns gelitten und ein Vorbild hinterlassen hat, damit ihr seinen Fußstapfen nachfolgt. Wunderschönes Bild. Er stellt uns Christus hin, denen, die durch den Glauben erneuert worden sind, und sagt, wie hat er sich denn verhalten? Vers 22. Er hat keine Sünde getan, es ist kein Betrug in seinem Mund gefunden worden. Kein Betrug. Joab. Als er geschmäht wurde, schmähte er nicht wieder. Als er litt, drohte er nicht, sondern, und hier kommt jetzt das ganz Wichtige, er übergab es dem, der gerecht richtet. Der wahre David hat nicht gescholten, nicht gedroht, sich nicht selbst Recht verschafft, sondern sich dem übergeben, der Recht richtet. Und wir werden aufgefordert, in seinen Fußstapfen zu gehen. Wir kehren zurück zur Textlesung 1. Könige 2. Manchmal ist es gut, mit dem Ende zu beginnen. Ich habe darum auch extra die Schlussszene des Lebens von Joab gelesen. Ein Seminarleiter, der auch Christ ist, hat immer gesagt, es war immer seiner ersten Sätze, begin with the end in mind. Fange mit dem Ende an und schau von dort mal zurück. Und wenn wir in das Leben Joabs schauen und das Leben vom Ende her sehen, dann sehen wir etwas Trauriges. Joab befand sich am Ende auf der falschen Seite. Er befand sich am Ende auf der Seite des Sohnes Adonias, der eigentlich Thronfolger gewesen wäre, aber Gott hatte und David hatten es ganz klar gemacht, dass nicht Adonia der Thronfolger sein sollte, sondern Salomo. Der war auch schon eingesetzt worden, denke ich, zumindest lesen wir das in 1. Chronik. Und Joab hat sozusagen am Schluss seines Lebens auf die falsche Karte gesetzt und auf den regulären Kandidaten, so werden wir das heute sagen, auf Adonia gesetzt. Joab befand sich am Ende des Lebens auf der falschen Seite. Ich sehe ihn dort am Altar knien und die Hörner des Altars anrühren und sozusagen um Gnade zu flehen. Es ist eigentlich verrückt, dass ein Mann, der sein Leben lang nie sich beugen muss, der am Schluss sozusagen auf den Knien um Gnade flehen muss, eigentlich sagte, nein, bringt mich um. Er war Krieger bis zum Letzten. Aber eigentlich war er am Ende seines Lebens auf die Knie gezwungen worden. Nicht von seinem Vorgesetzten, nein. Ich glaube, Gott brachte ihn am Schluss seines Lebens dorthin. Und was ich traurig finde, ist, ich möchte kein letztes Urteil fällen, es steht mir nicht zu, es fällt nur dem zu, der ihn selbst gemacht hat, aber soweit ich es sehe, glaube ich, dass Joab auch am Ende seines Lebens keinen Raum für die Buße fand, so wie es auch von Esau im Neuen Testament steht und das Gericht empfängt. Tragisch finde ich es insbesondere, dass er an keiner Stelle, obwohl er an so manchen kritischen Stellen war, je ein Bekenntnis für den Gott Israels ablegte. Ganz im Gegensatz zu seinem Herrn David. Und das, obwohl er Jahrzehnte an der Seite von David lebte und alles mitbekam. Stellen Sie sich das vor. Hat das uns etwas zu sagen? Ich glaube sehr wohl. Wir können Jahre, Jahrzehnte von Eltern in den Glauben eingewiesen werden, in Gemeinde gehen und so weiter. Wir können die tollsten Dinge erleben. Wir können Erfolg haben und vor allem Menschen, die in den christlichen Haus aufgezogen werden, haben oft überdurchschnittlich Erfolg, weil sie gewisse Disziplinen gelernt haben. Aber wir können am Entscheidenden vorbeigehen. Joab ging, ich glaube, am Entscheidenden vorbei, im Gegensatz zu seinem Vorgesetzten David, der übrigens auch gemordet hat und auch viele Fehler begangen hat, sündend, gesündigt hat. Aber er fand keinen Raum für die Buße. Und ich glaube, das ist uns eine Warnung. Die wichtigste Frage, die uns das Leben Joabs stellt, ist, habe ich die Kontrolle über mein Leben abgegeben? Ich bin vor einer Woche von Internetbetrügern auf den Leim gekrochen und ich habe mir an einem Punkt, wo sie auf meinem Computer waren, den Bildschirm weggezogen, das schwarz war. Und ich hatte im Moment das Online-Banking offen. Wissen Sie, was das für ein Moment ist? Wenn einem der Bildschirm weggezogen wird und schwarz wird und man das Online-Banking offen hat, das ist ein Moment, wo man die Kontrolle verliert. Und es gibt viele Menschen, die haben genau diese Punkte und sagen, genau, ich verliere nie die Kontrolle. Und sie versuchen, alles mit eigener Kraft zurückzuholen. Ja, dieser Kontrollverlust, das ist wirklich ein gewaltiges Thema, klar. Gleichzeitig hat mein Sohn mir gesagt, am Abendessen, als wir darüber gesprochen haben, hat gesagt, was ist euch jetzt aufgefallen? Er hat gesagt, wenn nicht Jesus, wir wissen, dass wir auf Jesus vertrauen, wüssten wir jetzt nicht genau, was wir tun sollten. Und genau das ist es ja. Ich glaube, die wichtigste Frage ist, habe ich die Kontrolle über das eigene Leben abgegeben? Ich glaube, es ist möglich, als Mann oder als Frau, als Kind, als Erwachsener oder als betagter Mensch, in der Ehe, in der Familie, in der Gemeinde, an der Arbeit, aus der eigenen Kontrolle weiterzulaufen. Das ist dann das Nächste. Und darum nochmals die Fragen, die uns auch das Leben Joabs stellt. Bin ich es mir gewöhnt, im Joab-Modus zu laufen und die Dinge zu erledigen, die es zu erledigen gilt, und sie gut zu tun, aber ohne Gott mit einzubeziehen? Zweitens bin ich es mir gewöhnt, im Joab-Modus zu laufen und die Kontrolle um jeden Preis behalten zu wollen. Und das Dritte, bin ich es mir gewöhnt, im Joab-Modus zu laufen und andere Menschen zu steuern, um eigene Ziele zu erreichen. Ich habe den Eindruck, dass wir manchmal zu viel Betonung auf Begabung und Kreativität legen und manchmal unseren Eigenwillen dahinter verstecken. Und das deckt Joab auf, dieses Lebensbild. Er dient uns zur Warnung und zum Ansporn. Was wir viel nötiger brauchen als Begabung und Kreativität, ist an vielen Punkten, dass wir die Kontrolle abgeben und dass uns dann die erneuernde Kraft des Evangeliums, die für unser ganzes Leben gilt, für heute, für morgen, für die ganze Woche, bis wir bei ihm am Ziel sind, dass wir diese Kraft erleben, auch für unsere verborgenen Motive. Der Herr möge uns auch diese aufzeigen. Und ich möchte gerne schließen mit einer Ermutigung aus 1. Petrus 5, Vers 5 bis 6. Das ist ja das Geniale. Die Bibel bleibt nie bei der Analyse stehen, sondern zeigt auch eine Lösungsrichtung auf. Die Befreiung. 1. Petrus 5, Vers 5 und 6. Die Ermahnung von Petrus an die Gemeinden. Ebenso ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter. Ihr sollt euch gegenseitig unterordnen und mit Demut bekleiden, denn Gott widersteht dem Hochmütigen, dem Demütigen aber gibt er Gnade. Und dann besonders der Vers 6 hat mich sehr persönlich auch betroffen gemacht. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Wir wollen uns Gott unterwerfen, damit er uns erhöht zur rechten Zeit. Und das wünsche ich, dass das Gott durch seinen Heiligen Geist auch bei uns bewirkt. Amen.